Sie hören den Kurier.
Neues Jahr heißt für viele auch neue Vorsätze, was Ernährung, Sport oder Ähnliches betrifft. Für die SPÖ heißt neues Jahr neues Selbstverständnis des Staates. Das erklärte SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner nach der Neujahrsklausur, die am heutigen Dienstag in Krems stattgefunden hat. An der Klausur nicht teilgenommen hat der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Der Zwist zwischen ihm und der Parteichefin dürfte also in eine weitere Runde gehen. Was das für die Partei zu bedeuten hat, wie es um die SPÖ generell derzeit steht und was wir hinsichtlich einer Kandidatur zum Amt als Bundespräsidenten erwarten können, bespreche ich heute mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Er gibt auch eine Einschätzung dazu ab, wie wahrscheinlich es ist, dass Alexander Van der Bellen erneut kandidiert und was dies für die SPÖ, aber auch für alle anderen Parteien zu bedeuten hat. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag, der 4. Jänner und ihr hört den Kurier Daily Podcast. Gleich zu Beginn auch mal von mir ein herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich freue mich, dass ihr auch im Jahr 2022 mit dabei seid. Bevor wir uns jetzt gleich der SPÖ widmen, gibt es aber in alter Manier kurz einen Überblick über die aktuelle Corona-Lage. In Österreich gibt es bereits mehr Omikron- als Delta-Fälle. Das geht aus einer Aktualisierung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit von Montag hervor. Expertinnen und Experten warnen ja bereits seit Wochen, dass die hoch ansteckende Omikron-Variante zu deutlich mehr Neuinfektionen führen werde. Für Mitte Jänner gehen die Schätzungen von bis zu 15.000 bis 16.000 Neuinfektionen pro Tag aus. In einem Kurier-Interview sagte Mathematiker Niki Popper gestern, dass die Zahlen bereits ab diesem Mittwoch stark ansteigen werden. Das ganze Interview könnt ihr im Übrigen in der gestrigen Daily-Podcast-Folge nachhören. Und tatsächlich sind die Zahlen bereits von Montag auf Dienstag sprunghaft angestiegen. Fast 5.500 Neuinfektionen wurden heute in Österreich registriert. Und diese Zahl wird in den nächsten Tagen und Wochen also noch deutlich ansteigen. Seit 15. November 2021 befindet sich Österreich ja eigentlich noch in einem Lockdown für Ungeimpfte. In Restaurants oder zum Friseur dürfen also eigentlich nur Geimpfte. Am Arbeitsplatz gilt die 3G-Regelung. Das nehmen aber nicht alle so genau, wie nun auch eine Bilanz des Innenministeriums zeigt. Seit Beginn des Lockdowns für Ungeimpfte wurden fast 1,4 Millionen Kontrollen durchgeführt. Das sind pro Tag rund 28.300 Kontrollen. Zur leichteren Vorstellung, diese Zahl entspricht fast der Einwohnerzahl von Bregenz. Insgesamt wurden fast 11.000 Anzeigen erstattet. Im Zuge der Kontrollen wurden auch 91 gefälschte Impfzertifikate entdeckt. Die Inhaber wurden wegen Urkundenfälschung und Betrugs angezeigt. Seit 20. Dezember gab es auch eine Verschärfung bei den Einreiseregeln. Fast 800.000 Grenzkontrollen wurden durchgeführt. Die Einreise wurde dabei etwa 4.000 Mal untersagt. Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP hat bereits angekündigt, dass angesichts der neuen Virusvariante der Kontrolldruck in nächster Zeit wohl aufrechtgehalten werden wird. Die Pandemiebekämpfung war auch bei der heutigen SPÖ-Klausur eines der zentralen Themen. Abgesehen davon stehen in diesem Jahr laut SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner aber noch ganz andere Herausforderungen an.
Ja, wenn ich Ihnen ein gutes neues Jahr wünsche, dann muss man auch sagen, das ist ein Jahr, das Österreich, die Menschen, die Betriebe, die Wirtschaft wieder vor große Herausforderungen stellen wird. Das beginnt bei der Bekämpfung und Bewältigung der Gesundheitskrise, Corona, mit all den daran geknüpften Folgen gesundheitlicher, sozialer, aber vor allem auch wirtschaftlicher Natur. Das sind aber auch Herausforderungen, die nach wie vor ungelöst sind, wie der Pflegenotstand, die Pflegekrise der nächsten Jahre, aber genauso gut auch die aktuelle Situation der Teuerung, die größte Inflation seit 10 Jahren, ein Problem, das sehr akut ist, das dringend ist und das auch ganz schnell gelöst gehört. Und natürlich die große Herausforderung der Energiewende, die uns in den nächsten 10, 20 Jahren als einer der größten Veränderungsprozesse, vielleicht sogar seit der Industrialisierung, vor große, große Aufgaben stellen wird.
Und laut der SPÖ-Chefin brauchen wir auch eine neue Rolle des Staates.
Künftige Rolle der öffentlichen Hand sollte eine proaktive sein. sollte eine sein, die auf die künftigen Herausforderungen und Veränderungen proaktiv reagiert, Zukunft mitgestaltet und begleitet. Und dazu braucht es ein fundamentales Umdenken.
Nicht teilgenommen an der Klausur hat, wie vorher schon erwähnt, Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Der Zwist zwischen ihm und Randy Wagner geht also in eine weitere Runde. Was das zu bedeuten hat, vor welchen Herausforderungen die Sozialdemokratische Partei sonst noch steht und was das auch mit der Wahl zum Bundespräsidenten zu tun hat, hört ihr jetzt im Interview mit Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Hallo Herr Filzmaier, vielen Dank, dass Sie sich heute wieder mal die Zeit für ein Interview mit mir nehmen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Filzmaier, heute fand in Krems die SPÖ-Klausur statt. Danach gab es eine Pressekonferenz. Was ist denn Ihre Bilanz von dieser Klausur?
Die SPÖ schleppt natürlich ähnliche Probleme mit wie in den letzten Jahren. Das ist einerseits auf der inhaltlichen Ebene ein Ausrichtungsdiskurs, wie ihn jede Partei führen muss. Es ist aber auch ein strategisch bis persönlicher Konflikt. Wie positioniere ich mich in der Bundespolitik? Stimmt das überein mit den Positionierungen zumindest jener Bundesländer, wo man stark ist und Landeshauptmannpartei, also in Wien, in Burgenland und in Kärnten, vermutlich auch in dieser Reihenfolge von der Konfliktintensität her und auch, wie stelle ich die SPÖ neu auf, um künftige Wahlen zu gewinnen? Denn man steht ja in Umfragen zwar besser da, mehr oder minder gleich auf mit der ÖVP auf dem ersten Platz als noch vor einigen Monaten, aber das liegt an der Schwäche der ÖVP, die eingebrochen ist und nicht, dass man jetzt selbst den Schlüssel zum Stein des Weisen gefunden hat.
Sie haben jetzt schon gesagt, Ausrichtungsdiskurs. Pamela Rendi-Wagner hat im Vorfeld angekündigt, sie wolle bei der Klausur die inhaltlichen Weichen der Partei stellen. Ist das passiert und was können wir da jetzt von der SPÖ erwarten in der Zukunft?
Mein Fachgebiet ist die politische Kommunikation. Das heißt, es steht mir jetzt nicht zu, von A wie Arbeitsmarktpolitik bis Z wie Zuwanderungspolitik einzeln die Positionen zu beurteilen. Was aber fehlt, ist generell Themenführerschaft. Ich verweise auf ein Beispiel, wo ich auch Potenzial für die SPÖ sehen würde. Das ist das Bildungspolitikthema. Ein klassisches sozialdemokratisches Thema, wo man auf die Gleichheit der Bildungschancen immer verweist, die Partei auch historisch entstanden ist, um dafür zu kämpfen, man in der Eigendarstellung auch hier eine Erfolgsbilanz vorweisen kann, als man Kanzlerpartei war. Nur bei der letzten Nationalratswahl haben nur 20% der SPÖ-Wählerinnen und Wähler sehr häufig das Thema Bildung diskutiert. Das lag hier am hinteren Ende der Skala aller abgefragten Themen. Auf Platz 1 waren bezeichnenderweise Themen wie Gesundheit und Pflege, weil man eine stark überalterte Wählerschaft hat. Und gerade das bildungspolitische Thema, Stichwort Schulöffnung, ja oder nein, ist ja etwas, was in Corona-Zeiten und nicht nur da ganz weit vorne an der Tagesordnung steht. Und da müsste die SPÖ mehr daraus machen.
Dann kommen wir vielleicht gleich ein bisschen genauer auf das Thema politische Kommunikation zu sprechen. Die SPÖ schafft es ja schon seit längerem nicht wirklich, geeint zu kommunizieren. Auch jetzt hat SPÖ-Burgenland-Chef Hans-Peter Doskozil bei der Klausur nicht teilgenommen. Das hat er bereits im Vorfeld bekannt gegeben. Er ist zwar ja nicht mehr Teil des Präsidiums, aber an der Klausur sollten auch alle Landesparteivorsitzenden teilnehmen. Wie beurteilen Sie denn, dass Doskozil nicht an der Klausur teilgenommen hat und auch, dass er sagt, es würden ja keine grundsätzlichen Fragen am Programm stehen?
Man muss zunächst einmal sagen, fairerweise, dass die SPÖ hier in eine Situation geraten ist, wo jedes Wort von der Bundesparteivorsitzenden Randy Wagner und vom burgenländischen Landeshauptmann Doskozil mit Argusaugen beobachtet wird und sofort mit Ja weiter transportiert wird, selbst wenn es nur ein Nebensatz ist. Nur, diese Situation ist ja von der SPÖ selbst verschuldet worden. Die beiden Genannten haben einen Streit auf offener Medienbühne vollführt und die früheren Konflikte sind vielleicht in einer Art Waffenstillstand derzeit vorübergehend befriedet, aber sicher nicht aus der Welt geschafft. Und außer ganz still sein klappt das nicht mehr. Zum Inhaltlichen, das ist ja auch letztlich eine Abwertung der Bundespartei durch den bundesländischen Landeshauptmann, wenn man sagt, da passiert eh nichts Grundsätzliches. Schlimmer wäre nur die Formulierung, da passiert nichts Wichtiges. Und der Konflikt ist ja schon in den Tagen zuvor wieder ein bisschen weitergegangen, nämlich die SPÖ-Bundespartei signalisiert eher, wir stellen keinen Präsidentschaftskandidaten auf, wenn der Amtsinhaber Alexander Van der Bellen nochmals antritt. Der burgenländische Landeshauptmann fordert auch, wir Massenmedien, wir sollen auf jeden Fall einen ausstellen. Es gibt sicherlich Pro- und Kontra-Argumente für beide Standpunkte. Nur damit habe ich wieder ein Medienthema, ich gegen mich selbst, was eine unselige Tradition ist. Und die Situation in der Partei ist aber schlimmer, als nur in einer Person des Landeshauptmanns Doskozil begründet. Das wäre nicht gerecht ihm gegenüber. 25% der Parteitagsdelegierten haben Randy Wagner nicht zur Bundesparteivorsitzenden gewählt. Auch die sind in einer Art Waffenstillstand mit ihr im Moment, aber die sind nach wie vor da und finden sie jetzt sicher nicht super und toll.
Sie haben es gerade angesprochen, es gibt weitaus mehr als nur den Zwist zwischen Randy Wagner und Doskozil. Die Partei ist insgesamt recht fragmentiert, hat man das Gefühl. Wie kann das denn jetzt überhaupt weitergehen? Was bedeutet das auch für Randy Wagner als Parteichefin und für die Partei insgesamt?
Die SPÖ besteht natürlich wie jede Traditionspartei, das gilt mindestens genauso auch für die ÖVP, aus Teilorganisationen mit sehr unterschiedlichen Teilinteressen. Da werden selbstverständlich die Pensionistenvertretungen andere Interessen haben als möglicherweise die Gewerkschaftsvertreter und so weiter und so fort. Diese schon immer bestehenden Differenzen hat man leicht begradigen können, als man an der Macht war. Also Kanzlerpartei, das waren wir ja in knapp über 40 Jahren, von den letzten knapp über 50 Jahren, also fast immer. Nur jetzt, wo man in Opposition ist, wo es auch machtpolitisch und ressourcentechnisch nichts zu verteilen gibt, wird die Situation immer schwieriger. Und parallel habe ich ein weiteres Dilemma. Die SPÖ ist einfach alt. Sie hat bei der letzten Nationalratswahl ein Ergebnis von knapp über einem Fünftel der Stimmen bekommen, hätten aber nur Pensionistinnen und Pensionisten gewählt, wäre man fast bei einem Drittel der Stimmen gelandet. Nur diesen Spagat schaffe ich dann nicht, der Partei eine moderne Ausrichtung zu geben und andererseits Klientelpolitik für die mit Abstand größte Wählergruppe, und das sind Pensionistinnen und Pensionisten, zu betreiben. Natürlich ist es nicht jeder Pensionist unmodern, Gott bewahre, aber trotzdem ist es so, dass hier Stabilitätsgedanken etc. vorrangiger sind als eben, vorher von mir angesprochen, Bildungsthema Zukunft der Jugend.
Jetzt haben Sie ja schon mehrmals gesagt, dass auch Randy Wagner definitiv keinen hundertprozentigen Rückhalt in der Partei hat, aber auch Doskozil nicht. Hat die SPÖ da hier noch Personalreserven, wenn es auch um die nächsten Wahlen geht, wenn es darum geht, die Partei in Zukunft wieder stärker zu machen?
Sie haben die entscheidende Frage angesprochen. Beginnen wir mit Pamela Rendi-Wagner. Letztlich wird sie an einer Frage gemessen. Traut man ihr zu, und das ist die Frage, die man sich innerhalb der SPÖ stellt, die nächste Nationalratswahl nach der verlorenen letzten, da war man ja in der Krise, obwohl eigentlich Ibiza und Spesenaffäre als ein FPÖ-Skandal erst zur Neuwahl geführt haben, da kann man beim nächsten Mal gewinnen mit ihr. Und wenn nein, wer sonst soll es denn sein? Und Pamela Rendi-Wagner steht hier im Feuer der Kritik. An sie glaubt man nicht wirklich und Alternativen werden auch keine ins Spiel gebracht. Denn der burgenländische Landeshauptmann hat eine absolute Mehrheit in seinem Heimatbundesland. Nur dort sind weniger als 5% aller österreichischen Wahlberechtigten. Also ein tolles burgenländisches Landesergebnis. Damit gewinnt man auf Bundesebene keinen Blumentopf. Und andere Namen sind ja nicht einmal da, dass sie auf irgendeiner medialen Spekulationsbörse gehandelt werden. Dieses Dilemma schleppt die SPÖ mit. Sie hat jetzt wieder ein Zeitfenster gewonnen, da nicht unmittelbar Neuwahlen kommen werden. Vielleicht bleibt dieses Zeitfenster auch bis zum plangemäßen Wahltermin Herbst 2024 offen. Aber irgendwann landet man wieder bei dieser Frage. Und nur auf eine fortgesetzte Schwäche der ÖVP zu hoffen, das reicht nicht. Erstens gibt es keine Garantie dafür. Und zweitens hat die SPÖ bei der letzten Wahl und den letzten Wahlen in der jüngeren Vergangenheit ja an die Grünen sehr viele Stimmen verloren und in der etwas älteren Vergangenheit an die FPÖ. Wechselwähler zwischen ÖVP und SPÖ sind im Laufe der letzten Jahrzehnte immer weniger geworden.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, in der Vergangenheit kam es ja zu der einen oder anderen massiven Regierungskrise. Das ist im Normalfall die Chance für die Opposition zu punkten. Jetzt hat man das Gefühl, die SPÖ hat das verspielt. Einerseits sehen Sie das auch so und andererseits, welche Möglichkeiten hat denn dann die SPÖ überhaupt noch zu punkten, wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass, wie Sie sagen, die ÖVP und andere Parteien wieder in so eine Krise geraten?
Die möglichen Wählerwanderungen, wir haben ja keine Nationalratswahl, plangemäß, wie gesagt, müssen wir da bis 2024 warten, von der SPÖ sind solche zurückzuholen von den Grünen, wie gesagt, und nicht von der ÖVP. Die ÖVP ist in der Krise und hat verloren einerseits bürgerlich-liberales Klientel in Richtung der NEOS und eher rechtsorientierte Wähler, die man früher von den Freiheitlichen geholt hat. die Regierungskrise als Begriff von Ihnen, da würde ich insofern nicht ganz zustimmen, als dass er inkludiert, dass auch den Grünen in Scharen wie der ÖVP derzeit in den letzten Wochen Wähler davonlaufen, zumindest in Umfragen. Und das ist bei den Grünen nicht der Fall. Die Grünen halten sich in etwa stabil und damit gewinnt die SPÖ dort nicht. Das ist ja trotz Bemühungen, auch der Bundesparteispitze, mit Versuchen, das Umweltthema zu besetzen, nicht gelungen, da etwas zu holen. Bleibt also die zweite Variante. Ich versuche diese in Summe über 1 Million Wähler zurückzuholen, die ich an die Freiheitliche Partei verloren habe. Die Zahl stimmt insofern nicht ganz, weil wenn das die Addierung der Wählerströme ist, wenn dann jemand mehrfach hin und her gewandert ist, dann wird er oder sie auch mehrfach gezählt. Also real sind das weniger Menschen, aber in Summe trotzdem sehr viele. Und da scheitert die Bundesebene, die SPÖ mit ihrem Kurs nun schon lange, seit Jahren und seit Jahrzehnten. Man hat trotz Schwächen und Krisen der Freiheitlichen nicht zurückgeholt. Hans-Peter Doskozil steht da eher für den Kurs, dass er sagt, ich im Burgenland habe das geschafft, was man nur nicht ganz vergleichen kann. Dort ist das aus der Landeshauptmannrolle heraus gelungen, denn der Vorgänger von Hans-Peter Doskozil mit Hans Niesel war ja ebenfalls von der SPÖ und traditionell gibt es seit vielen Jahrzehnten SPÖ-Landeshauptleute. Man hat dort eine hocheffektive Landesparteiorganisation, die bis auch in den kleinsten Bezirk hinunter durchstrukturiert ist. All das gibt es auf Bundesparteiebene nicht und das wird die schwierige Herausforderung der SPÖ auch in Zukunft sein.
Sie haben vorher auch schon die etwaige Kandidatur für das Bundespräsidentenamt angesprochen. Auch da ist sich die SPÖ ja nicht ganz so einig. Parteichefin Renny Wagner will, sollte er tatsächlich wieder kandidieren, Alexander Van der Bellen unterstützen. Aber es werden jetzt doch immer mehr Stimmen in der SPÖ laut, die einen eigenen Kandidaten, eine eigene Kandidatin fordern. Sie haben es vorher schon kurz erwähnt. Aber wie ist es denn eigentlich jetzt zu dieser öffentlichen Uneinigkeit gekommen und wie kommt die SPÖ da wieder raus?
Die Uneinigkeit als solche, sie muss dann nicht zwangsläufig gleich öffentlich werden, das sagt mehr über die SPÖ aus, ist durch Pro- und Kontra-Argumente entstanden, die es ja tatsächlich gibt. Einerseits kann man argumentieren, dass die SPÖ ja massiv im Jahr 2016 Alexander Van der Bellen unterstützt hat und zwar auch durch reale Arbeitsleistungen und hat Wahlgekämpft, die ihn unterstützt hat. Jetzt, wo er Amtsinhaber ist, ist es dann nicht ganz logisch, gegen ihn anzutreten mit einem anderen Kandidaten. Die umgekehrte Argumentation von Hans-Peter Doskozil und anderen ist auch vertretbar. Man sagt, Alexander Van der Bellen als Wiederkandidat wird von der Regierung unterstützt, wird vielleicht von Teilen der Öffentlichkeit auch als eine Art Regierungskandidat wahrgenommen. Da kann man nicht, wenn man immer die Regierung scharf kritisiert, also ÖVP und Grüne, auf einen eigenen Kandidaten verzichten. Der mögliche Ausweg kann eigentlich nur so aussehen, dass man ehrlich dazu sagt, denn das ist so, immer wenn bisher ein Amtsinhaber bei einer Bundespräsidentschaftswahl nochmals ein zweites Mal angetreten ist, hat er immer gewonnen. Das heißt, die Chancen mit einem SPÖ-Kandidaten oder Kandidatin dann auch den Präsidenten, die Präsidentin zu stellen, sind sehr gering. Man müsste also dann ganz offen und ehrlich von Anfang an dazu sagen, hier geht es uns um das Prinzip der Kandidatur an sich. Und zwar, weil wir öffentlich durch starke Medienpräsenz in einem Bundespräsidentschaftswahlkampf sozialdemokratische Positionen einbringen können. Und das ist uns wichtig. Bei vollem Respekt vor Alexander Van der Bellen. Wir wissen quasi auch als SPÖ, dass der trotzdem Favorit ist. Nur, das sind jetzt die sehr akademischen Pro- und Kontra-Argumente von mir aufgezählt. Es gibt eine viel banalere Frage, ganz unakademisch. Und wenn Sie einen Kandidaten aufstellen, wer soll das bitte schön sein? Denn es ist ja doch das Trauma der Partei, dass man mit Rudolf Hunsdorfer, inzwischen verstorben, eine sehr ehrenwerte Persönlichkeit als ehemaligen Sozialminister, führenden Gewerkschafter und so weiter aufgestellt hat 2016. Nur er hat peinliches 11% der Stimmen erreicht. Und wenn man jetzt wieder sagt, wir müssen irgendwen finden, nur knapp zweistellig wäre dann das nächste Desaster.
Immer wieder wird in Zuge dessen ja auch der Name Doris Bures genannt, also die zweite Nationalratspräsidentin. Wie schätzen Sie denn hier die Chancen ein, sollte sich die SPÖ für eine eigene Kandidatin entscheiden?
Bei Doris Bures ist zunächst die Antwort für den Politikwissenschaftler schwierig, denn sie ist ja doch schwerer an Corona erkrankt. Inwieweit sie noch der Ruhe bedarf, das ist nicht eine politikwissenschaftliche Aufgabe, sondern zunächst mal eine sehr persönliche Entscheidung. Vom Typus der Politikerin her muss man aber aufpassen, dass bei gerade Präsidentschaftskandidaturen, wo das ja so logisch klingt, man nicht einen Fehler macht, quasi Typus aus dem vorigen Jahrhundert, das meine ich nicht aufs Lebensalter bezogen, nur zu wählen als Kandidatin. Denn das ist ein Politikertyp, verdienstvolle Politikkarriere, wenig Kritikpunkte, klassisches Auftreten, klingt alles logisch fürs Bundespräsidentschaftsamt, aber die Herren Kohl für die ÖVP und Hunsdorfer für die SPÖ haben beim letzten Mal festgestellt, mittlerweile wollen immer mehr Wähler und Wählerinnen weniger typische, ungewöhnliche Kandidaten. Das hat ja nicht nur für Alexander Van der Bellen gegolten, der gewonnen hat, sondern auch für Irmgard Gries, die fast in den zweiten Wahlgang gekommen wäre und dort wahrscheinlich dann auch gewonnen hätte und eine Quereinsteigerin war, auch wenn sie später bei den NEOS als einer Partei gelandet ist.
Da vielleicht auch gleich die Frage, die SPÖ ist ja nicht die einzige Partei, die es an der Entscheidung von Alexander Van der Bellen so ein bisschen davon abhängig machen möchte. Wie schätzen Sie denn mit Stand heute die Chancen eigentlich ein, dass Alexander Van der Bellen wieder kandidieren wird? Er hat ja nicht unbedingt eine einfache Amtszeit hinter sich.
Alexander Van der Bellen hat keine einfache Amtszeit hinter sich, aber trotzdem hat er nicht amtsmüde gewirkt, wenn man gesundheitliche Aspekte wieder etwas, wo mir keine Beurteilung zusteht, beiseite lässt, könnte man sagen, warum nicht? Es ist logisch und er hat weit gestreute Zustimmung. Abgelehnt wird er im Wesentlichen nur von FPÖ oder möglichen FPÖ-Wählern, die beim letzten Mal natürlich auch Norbert Hofer gewählt hat. Und wenn er antritt, ist er Favorit und das mag eine Unterstellung sein, aber es ist auch ein naheliegender Gedanke. In allen Parteien gibt es wahrscheinlich viele mit der stillen Hoffnung, hoffentlich tritt er wieder an, denn dann ersparen wir uns die Kandidatenfrage, die bei der SPÖ wir besprochen haben, heikel ist. Die ÖVP würde am liebsten auf einen Kandidaten verzichten, weil sie die idealtypische Person ebenfalls nicht hat. Die kann aber nicht verzichten, wenn Van der Bellen nicht mehr antreten sollte. Die Grünen, wissen Sie, finden nicht so leicht oder kaum ein zweites Mal jemand, der auch tatsächlich gewinnen kann. Hier geistert der Name Rudolf Anschober herum, aber der hat sich zurückgezogen, weil er auch erschöpft war von der Politik. Auch die NEOS könnten leicht Alexander Van der Bellen unterstützen. Und die Freiheitlichen wünschen sich auch letztlich seine Kandidatur nicht, weil sie glauben, mit Norbert Hofer oder jemand anderem diesmal gewinnen zu können. Aber für sie ist er der perfekte Reibebaum im Wahlkampf.
Alles klar, Herr Filzmaier, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und für Ihre Einschätzungen.
Ich bedanke mich, bitte gerne.
So also die Einschätzungen des Politikwissenschaftlers. Und zum Abschluss der heutigen Folge habe ich noch eine etwas ungewöhnliche Meldung für euch. Wenn ihr heute auf Twitter unterwegs seid, könnt ihr dort nämlich Dromedare durch den Schnee stapfen sehen. In Saudi-Arabien hat es nämlich geschneit und das ist doch eher ungewöhnlich. Immerhin passiert das nur alle paar Jahre, das letzte Mal 2018. Für Österreich wird übrigens für Mittwoch eine Kältefront prognostiziert. Ein Italien-Tief bringt trübes und nasses Wetter, die Schneefallgrenze sinkt auf 400 Meter ab. Damit verabschiede ich mich jetzt für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hört doch auch morgen wieder rein.